Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns das Material angesehen, das du uns geschickt hast. Und das ist ein wirklich faszinierender Reisebericht über eine kleine Insel in Kamerun, Djebalé. Und er fängt mit einer Szene an, die einen sofort reinzieht. Stell dir mal vor, du kommst dann nach einer Bootsfahrt an, bist voller Vorfreude, aber du und alle anderen, ihr dürft einfach nicht von Bord gehen. Warum? Tja, weil erst die Ahnen um Erlaubnis gefragt werden müssen. Und das geht anscheinend am besten mit einer Flasche guten Whisky. Wir tauchen heute gemeinsam in diese Reise ein. Und das ist so viel mehr als nur ein Urlaubsschnappschuss. Es ist eine Geschichte über lebendige Traditionen, eine, ja, unbequeme Verbindung zur deutschen Kolonialgeschichte und, das ist die eigentliche Überraschung, einen weltberühmten Fußballstar.
Okay, lass uns das mal auspacken und schauen, was dieser sehr persönliche Bericht uns über das komplexe Zusammenspiel von Altem und Neuem an diesem einen ganz besonderen Ort verrät.
Ja, und ich würde sogar noch weitergehen. Es sind nicht nur die Details, die die Geschichte erzählen. Ich glaube, die Details sind die Geschichte hier. Die Reise beginnt ja nicht auf der Insel, sondern im Chaos der Metropole Douala. Und ohne diese ersten Beobachtungen würde man, glaube ich, gar nicht verstehen, in welcher Welt Djebalé überhaupt existiert.
Absolut. Der Bericht startet an einem Sonntagmorgen. Strahlend blauer Himmel nach einem nächtlichen Gewitter. Die Luft ist für den Moment frisch. Man spürt förmlich diese drückende Schwüle, die aber kurz verflogen ist. Die Fahrt zum Anleger findet in einem großen Mercedes-Geländewagen statt. Und hier kommt schon das erste Detail, bei dem man stutzt. Das Auto hat blaue UN-Aufkleber. Der Verkehr ist am Sonntagmorgen noch erträglich, aber der Autor macht eine Beobachtung zur Verkehrskultur, die Bände spricht.
Hier hat der Stärkere Recht und Vorfahrt. Da muss man einfach realistisch sein.
Anschnallen, so merkt er an, sei eher was für nervige Kontrollleuchten oder eben für Europäer. Und ein Auto ist erst dann voll, wenn wirklich jeder Hohlraum gefüllt ist.
Das ist die reine Lehre des Überlebens auf der Straße, nicht wahr? Das hat nichts mit Verkehrsregeln zu tun, sondern ja, mit Physik und Psychologie. Und der UN-Aufkleber auf dem dicken Mercedes, der passt da perfekt ins Bild. Das ist ja nicht nur Deko. Was das wirklich bedeutet, ist, dass es hier zwei Rechtssysteme gibt, die parallel laufen. Das offizielle, das oft nicht greift oder umgangen wird, und das inoffizielle System der Symbole, der Macht und der Stärke. Der UN-Aufkleber ist wie ein Passierschein für dieses zweite System. Er signalisiert: Leg dich nicht mit mir an, ich könnte wichtig sein. Das ist ein Muster, das man in vielen Teilen der Welt findet, wo staatliche Strukturen schwach sind oder das Vertrauen in sie fehlt.
Ein Schutzschild aus reiner Symbolik. Von dieser Welt geht es dann zur Anlegestelle in Bonaberi, einem Stadtteil von Douala. Die eigentliche Überfahrt mit einem kleinen Boot, das der Autor liebevoll Fähre nennt, führt über den etwa 3 Kilometer breiten Wouri-Fluss nach Jebale. Er beschreibt die Atmosphäre an Bord sehr schön. Die meisten Passagiere sind von der Routine gelangweilt, starren auf ihre Handys, aber für ihn ist es ein kleines Abenteuer. Man sieht andere Boote, treibende Pflanzeninseln, Greifvögel. Und jetzt kommt der Punkt in dem Bericht, bei dem ich wirklich aufhorchen musste. Es ist dieser Moment, in dem man merkt, dass es hier um etwas völlig anderes geht als um eine simple Bootsfahrt. Bei der Ankunft müssen sie im Boot bleiben. Die klare Anweisung: Zuerst müssen die Ahnen gefragt werden, ob sie die Insel überhaupt betreten dürfen.
Und da wechselt die Reise die Ebene. Es geht nicht nur von A nach B, vom Festland zur Insel. Es ist ein Übertritt von der profanen, alltäglichen Welt in einen, ja, spirituellen Raum. Und das ist eben kein Schauspiel für Touristen, keine Folklore. Die Notwendigkeit, die Zustimmung der Ahnen einzuholen, ist eine tief verwurzelte, ernste Angelegenheit. Es geht darum, Respekt zu zeigen und das Gleichgewicht nicht zu stören. Man platzt nicht einfach so in das Zuhause anderer, und in diesem Glaubenssystem schließt das eben auch die Vorfahren mit ein.
Genau diese Ernsthaftigkeit wird dann auch sofort spürbar. Das Boot fährt sie zu einer speziellen Stelle auf dem Fluss, die man nicht sehen darf. Der Guide macht klar: Kameras und Handys wegpacken, filmen oder fotografieren ist absolut verboten. Und dann die Sache mit dem Whisky. Sie hatten eine Flasche für die Ahnen dabei, aber der Guide schaut sie sich an und sagt praktisch: Nee, die hier geht nicht, die ist nicht gut genug.
Die Ahnen haben einen gewissen Anspruch.
Ja, genau. Also muss vor dem Ablegen schnell noch eine bessere Marke her. Während des Rituals schüttet der Guide dann diesen guten Whisky in den Fluss und spricht dabei in der lokalen Sprache der Douala, um für die Fremden um Erlaubnis zu bitten. Der Autor beschreibt die Szene als ergreifend, selbst für ihn als, wie er sich nennt, aufgeklärten Europäer. Und das Beste kommt zum Schluss: Den Rest vom Whisky müssen die Erwachsenen trinken.
Für den Autor war das die erste Flüssigkeit des Tages.
Die Qualität war wirklich ausgezeichnet. Die Ahnen haben Geschmack. Das ist eine tolle Zeile, aber sie berührt auch was Wichtiges. Ein Skeptiker würde jetzt natürlich sagen, klar, der Guide wollte nur teuren Whisky für sich selbst und die Gruppe.
Und vielleicht stimmt das auf einer Ebene sogar. Aber der Autor erlebt es nicht so. Er spürt die Ernsthaftigkeit und die Atmosphäre des Moments. Das zeigt, wie sehr die Wahrnehmung eines Rituals von der eigenen Offenheit abhängt. Es geht vielleicht weniger darum, ob Geister wirklich Whisky trinken, sondern darum, dass der Akt des Respekts, des Gebens und des Fragens eine spürbare Energie erzeugt, der sich selbst ein rationaler Westler nicht entziehen kann.
Also ist das Ritual selbst die Brücke, egal woran man persönlich glaubt?
Exakt. Der Akt des Innehaltens und Respektierens verändert die Wahrnehmung.
Es zwingt dich quasi, aus deinem touristischen Konsumentenmodus auszubrechen. Genau, du bist plötzlich Gast und bittest um Einlass. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Der Whisky ist das Kommunikationsmittel, das Opfer, das zeigt: Willkommen in Frieden und mit Respekt.
Und der Humor in der Bemerkung über den guten Geschmack ist ja auch eine Form von Respekt. Er nimmt die Ahnen ernst, indem er ihnen menschliche Qualitäten zuschreibt.
Nach diesem erfolgreichen Ritual dürfen sie dann endlich an Land. Und sofort wird spürbar, wie klein diese Gemeinschaft ist. Sie treffen ihre Sitznachbarin aus dem Boot wieder, die jetzt am Ufer frische Mangos verkauft. Hier kannte jeder jeden, schreibt der Autor. Später erfährt er, dass auf der Insel im Grunde nur wenige Großfamilien leben. Während ihr Freund, der sie eingeladen hat, bei einer Versammlung der Inselältesten ist, machen sie einen Rundgang. Und hier wird die Erfahrung plötzlich sehr körperlich. Der Autor beschreibt diese unerträgliche Schwüle, 35 Grad, gefühlt 40, die ihm extrem zu schaffen macht. Ohne Frühstück, nur mit dem Whisky im Magen, macht sein Kreislauf schlapp. Er muss den Rundgang abbrechen, sich im Schatten ausruhen. Das macht die ganze Geschichte so greifbar, man leidet fast mit.
Diese physische Reaktion erdet die ganze Sache, sie verhindert, dass es eine sterile Beobachtung aus der Ferne bleibt. Der Autor ist nicht nur ein unsichtbarer Chronist, er ist mit drin und seinem Körper sind die spirituellen Regeln egal, ihm machen Hitze und Luftfeuchtigkeit zu schaffen.
Du bist hier nicht nur Zuschauer im klimatisierten Bus, sondern du bist den Elementen ausgeliefert, genau wie alle anderen.
Das Klima ist ein eigener Akteur in dieser Geschichte, der den Rhythmus und die Grenzen des Lebens dort diktiert.
Man könnte meinen, diese körperliche Herausforderung wäre der Höhepunkt des Tages, aber während er sich da im Schatten eines riesigen Mangobaums erholt und auf gegrillten Fisch wartet, stößt er auf eine ganz andere, viel tiefere Schicht der Insel, ihre Vergangenheit, und zwar eine sehr deutsche. Er erfährt, dass die Insel in der deutschen Kolonialzeit zu einem Militärstützpunkt ausgebaut wurde. Von hier aus wurden einheimische Widerstandskämpfer auf dem Festland beschossen. Und die alten Kanonen von Krupp stehen immer noch da, halb vom Dschungel verschluckt. Er schreibt dazu sehr nüchtern und treffend: Kein Ruhmesblatt für die deutschen Kolonialisten aus dem Kaiserreich.
Diese Kanonen sind praktisch wie Narben in der Landschaft. Sie erzählen ohne Worte von dieser gewaltsamen Vergangenheit. Es ist unglaublich wichtig, dass diese Dinge sichtbar bleiben. Sie sind nicht nur rostige Metallklumpen, sie sind physische Ankerpunkte der Erinnerung. Sie zeigen, wie tief die Spuren der Kolonialzeit in der Landschaft und damit auch im kollektiven Gedächtnis verankert sind. Die Art, wie der Autor das beschreibt, dieses »Kein Ruhmesblatt«, ist so eine typisch deutsche, fast untertriebene Art, mit dieser historischen Schuld umzugehen. Das macht die Aussage aber umso wuchtiger. Es ist kein lauter Aufschrei, sondern ein leises, aber umso schwereres Eingeständnis.
Während dieses Rundgangs besichtigen sie auch die Schule und das Krankenhaus der Insel. Und der Anblick ist, wie er es schreibt, erstmal niederschmetternd. Beide Gebäude werden anscheinend renoviert, aber es wirkt wie ein gescheitertes Projekt. An den Gebäuden fehlen die Dächer und die gesamte Innenausstattung, Schulbänke, Krankenbetten, alles wurde einfach rausgeräumt. Das liegt jetzt alles im umliegenden Gelände, dem feuchten Klima ausgesetzt. Der Autor merkt an, dass das alles sehr schnell verrotten wird. Es sieht hoffnungslos aus.
Das ist ein Bild, das einen wirklich niederschmettert. Es ist fast ein Klischee von gescheiterter Entwicklungshilfe oder einem korrupten Projekt. Man kann sich die Frustration und die Enttäuschung der Menschen vor Ort richtig vorstellen, die tagtäglich an diesen Ruinen vorbeigehen. Es ist das sichtbare Zeichen eines geplatzten Traums.
Genau dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit stellt sich beim Lesen ein. Aber dann, in einem Nachtrag zu seinem Bericht, kommt die große, völlig unerwartete Wendung. Er schreibt, dass er später erfahren hat, dass die Gebäude inzwischen fertig renoviert und wieder in Betrieb sind. Und der Grund dafür ist die finanzielle Hilfe des Fußballspielers Kylian Mbappé. Dessen Familie stammt nämlich von genau dieser Insel Djebale. Plötzlich ergibt dieses traurige Bild einen ganz neuen Sinn und die Geschichte kippt ins Positive.
Das ist ein perfektes Beispiel für das, was man Diaspora-Philanthropie nennt. Das ist ein riesiger globaler Trend. Dabei schicken im Ausland erfolgreiche Menschen Geld direkt in ihre Heimatgemeinden, oft komplett an staatlichen Strukturen vorbei. Einerseits ist das unglaublich effektiv und unbürokratisch, wie man hier an der Schule und im Krankenhaus sieht. Es passiert einfach was. Andererseits wirft es natürlich die Frage auf, was passiert, wenn sich eine ganze Gemeinschaft auf einen einzigen wohlhabenden Gönner verlässt? Es schafft eine ganz neue Form der Abhängigkeit, diesmal nicht vom Staat oder einer NGO, sondern von einer Privatperson.
Das heißt, es ist Segen und potenzieller Fluch zugleich.
Genau. Es löst ein unmittelbares Problem, schafft aber möglicherweise eine langfristige neue Dynamik, die auch heikel sein kann.
Aber es ist schon eine faszinierende Wendung. Absolut. Es schließt sich ein Kreis. Von der kleinen, abgeschiedenen Inselgemeinschaft auf die globale Bühne des Weltfußballs und von dort als direkte Hilfe wieder zurück.
Es ist eine unglaublich hoffnungsvolle Wendung, die zeigt, dass die Geschichte dieser Insel nicht nur in der Vergangenheit oder in Ritualen verhaftet ist, sondern auch eine sehr dynamische, moderne Zukunft hat. Eine Zukunft, die von globalen Netzwerken geprägt ist.
Das fand ich auch den stärksten Moment. Der Tag neigt sich dann dem Ende zu und die Gruppe macht sich auf den Rückweg. Die Insel hat sich in der Zwischenzeit komplett verwandelt. Sie ist jetzt voller Ausflügler aus der Stadt. Überall sind provisorische Freiluftrestaurants mit Plastikstühlen aufgebaut. Es herrscht eine ganz andere laute und lebhafte Stimmung. Was ja auch diesen faszinierenden Widerspruch zeigt. Djebale ist beides gleichzeitig. Ein heiliger Ort mit strengen Zugangsritualen für die Ahnen und ein beliebtes Ausflugsziel für die Bewohner der nahen Metropole.
Die wollen am Wochenende einfach nur entspannen. Unter der Woche ein Ort der Geister, am Wochenende ein Ort für gegrillten Fisch und Bier. Auch hier wieder dieses Nebeneinander von Welten, das so typisch für viele Orte ist.
Der Rückweg wird dann noch mein kleines Abenteuer. Ein Gewitter zieht auf, der Fluss ist aufgewühlt, die Wellen schlagen ins kleine Boot. Der Autor empfindet das in der Hitze aber als willkommene Abkühlung. Die Ankunft am Festland bei Ebbe ist dann nochmal mühsam und schlammig. Sie müssen ihre Schuhe säubern, bevor sie wieder in den klimatisierten Mercedes steigen. Eine halbe Stunde später, schreibt er, sind sie zurück in ihrem Apartment in der Stadt. Und damit endet dieser eine ereignisreiche Tag, der sich anfühlt wie eine ganze Woche.
Und diese Rückkehr in die klimatisierte Wohnung ist der perfekte letzte Kontrapunkt. Es ist die Rückkehr aus dieser vielschichtigen, heißen, spirituellen, historischen und lauten Welt in die kontrollierte, leise, kühle Blase der modernen Stadt. Dieser krasse Kontrast am Ende macht die Intensität des Erlebten erst richtig bewusst.
So, was bedeutet das also alles? Dieser eine Tag auf Djebale war ja viel mehr als nur ein Tagesausflug. Es war eine Reise durch komplett verschiedene Welten auf engstem Raum. Man startet in der modernen, fast anarchischen Hektik von Douala, taucht ein in die Welt der Ahnengeister mit ihren Whisky-Vorlieben, wird dann mit den schmerzhaften Narben der deutschen Kolonialzeit konfrontiert und landet am Ende bei der globalisierten Gegenwart in Form eines Fußball-Superstars, der aus der Ferne Gutes tut.
Genau das. Djebale ist ein Mikrokosmos. Ein Ort, der auf wenigen Quadratkilometern zeigt, wie unglaublich komplex und vielschichtig unsere Welt ist. Es ist nie nur die eine Geschichte, die Geschichte der Tradition, die der Kolonialisierung oder die des modernen Fortschritts. Es ist immer ein dichtes Geflecht aus all diesen Fäden, die gleichzeitig existieren und sich gegenseitig beeinflussen. Dieser Bericht macht das auf eine sehr persönliche und eindrückliche Weise sichtbar. Man reist mit und versteht am Ende. Kein Ort ist jemals nur das, was er auf den ersten Blick zu sein scheint.
Der Bericht endet mit der Rückkehr in die Stadt, aber er hat mich mit einem letzten Gedanken zurückgelassen, den ich dir einfach mitgeben möchte. Der Einfluss von jemandem wie Kylian Mbappé, bringt natürlich dringend benötigtes Geld, Fortschritt und Aufmerksamkeit. Eine funktionierende Schule, ein Krankenhaus, das ist unbestreitbar gut. Aber was bedeutet es für eine kleine Gemeinschaft, deren Identität so stark auf Ahnenritualen, mündlicher Überlieferung und einer engen familiären Struktur beruht, wenn sie plötzlich ins globale Rampenlicht gerät und vielleicht sogar von einem einzigen externen Gönner abhängig wird? Wie bewahrt man die Seele eines Ortes, während man seine Zukunft sichert?